SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Thomas Biemesdörfer begrüßt Sie zu einer Medienwelt-Spezial. Einen schönen guten Tag. Seit Anfang des Monats ist Michael Kuderna in Ruhestand. Das alleine ist noch keine Nachricht, teilt er dieses Privileg doch mit jährlich rund 1,4 Millionen weiteren Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern. Aber Michael Kuderna steht für Nachrichtenjournalismus und politische Berichterstattung beim Saarländischen Rundfunk. Natürlich nicht alleine, aber in prägender Funktion. Er war rund 35 Jahre hier beim SR als Nachrichtenredakteur, Chef vom Dienst und zuletzt Leiter unseres medienübergreifenden Newsrooms tätig. Nicht zuletzt machte sich Michael Kuderna auch einen Namen und unverzichtbar als Mitglied und Vorsitzender der Saarländischen Landespressekonferenz. Für diese Sendung hat er die Seiten gewechselt und stand Rede und Antwort zu aktuellen Fragen des Journalismus, aber auch zu ein paar persönlichen Einschätzungen und Erinnerungen. Gutes Handwerk macht gute Nachrichten, heißt unsere heutige Ausgabe. Und meine erste Frage an Michael Kuderna war, was fasziniert ihn so an aktuellen Meldungen, dass er ein ganzes Berufsleben der Nachricht gewidmet hat?
Nun ja, das wird relativ schnell zur Sucht, aber die Triebfeder ist sicher eine Neugier. Und es erweitert einfach den Horizont, immer wieder was Neues zu haben. Also das finde ich das Interessante daran.
Und das hält 30 Jahre lang und mehr?
Ja, getriebenermaßen. Man muss natürlich sich auch ein bisschen schützen. Ich lese zum Beispiel, also habe auch während der Arbeitszeit in Urlauben bewusst keine Tageszeitung mehr gelesen.
Es gibt das, wie ich finde, sehr schöne Bonmot von Wolf Schneider, dem langjährigen Leiter der Hamburger Journalistenschule, der einmal gesagt hat, die Vogelgrippe wird nicht durch Viren, sondern durch Journalisten übertragen. Neigt der Nachrichtenjournalismus manchmal auch zur Übertreibung?
Natürlich kommt das vor, aber vor allen Dingen dann, wenn man anderen nachhechelt und damit vielleicht Scheinprobleme zu wichtig nimmt. Aber wo Rauch ist, da ist meistens auch Feuer. Also wenn etwas es in die Nachrichten geschafft hat, eine Schwelle überschritten hat, dann ist da auch meistens was. Das Problem ist halt, richtig zu selektieren und ja, auszusuchen und dann auch zu gewichten.
Vielleicht jetzt schon zu Beginn des Gesprächs eine Essenz eines langen Berufslebens. Was macht die gute Nachricht aus?
Ich denke, dass bei der Nachricht, wirklichen Nachricht, der Meldung, sind es tatsächlich handwerkliche Regeln. Also so Dinge wie die W-Fragen, wo, wann, wer, was, dass die auch beantwortet sind. Und dann die berühmten Nachrichtenfaktoren, also ist es neu, ist es verständlich, werden die Fakten eingeordnet. Ist ganz witzig, bei Nachrichten und überhaupt beim Journalismus, da gibt es eine Verbindung meiner Meinung nach von Qualität und Berufsethik. Vor allen Dingen natürlich in der Auswahl und Selektion, das ist nicht bei jedem Beruf so.
Das ist sehr abstrakt, können wir das ein bisschen konkreter kriegen vielleicht?
Naja, wenn Sie sich ganz an die Regeln halten und an das Regelwerk und an... ja, an die handwerklichen Regeln, dann kriegen Sie automatisch auch ein richtiges und ethisch vertretbares Produkt hin, ein einigermaßen richtiges, so muss man sagen, und ethisch vertretbares Produkt hin. Wenn Sie sich an die Regeln nicht halten, dann sind Sie ganz schnell auf der schiefen Bahn und zwar auch im ethischen Bereich. Also Sie verletzen dann meistens auch Regeln, die mit der Berufsethik eben kollidieren.
Mit Blick auf die Vergangenheit, hat sich denn in den letzten Jahren, man kann ja sagen Jahrzehnten, etwas an den Nachrichten geändert? Ich meine jetzt nicht, dass es ganz viele verschiedene Ausspielwege für Nachrichten gibt, sondern haben sich die Nachrichten selbst verändert?
Ja, sicherlich. Also sie sind kürzer geworden, das ist das Auffälligste, das ist ambivalent. Das hat ja nicht nur Nachteile, man muss sich stärker konzentrieren auf den Kern, kann auch nicht labern, um das so zu sagen. Insofern ist eine gute Mischung aus kürzeren und längeren Formen auch ganz gut. Es ist weniger staatstragend geworden, wie ich angefangen habe. Da wurde jede Bundestagsdebatte ganz genau nachvollzogen, egal wie stark der Inhalt oder wie gut der Inhalt war. Es ist stärker aus einem Guss. Es sind mehr O-Töne drin, darüber kann man streiten natürlich, das sind mehr Moden. Aber vor allen Dingen, es entsteht mehr aus Teamarbeit und damit sind sie auch qualitativ meiner Meinung nach besser geworden.
Also kann man nicht sagen, dass die Nachrichten früher seriöser waren?
Ich denke, sie sind früher seriöser dahergekommen, unter Umständen offiziöser. Aber ich glaube, das waren sie nicht. Es gibt auch übrigens kaum noch so starke Ausreißer wie früher, als eben ein Mensch allein da saß und eine Sendung gemacht hat und dann kam der Nächste dran. Durch die Teamarbeit ist es eigentlich eher jetzt seriöser geworden.
Schnelligkeit war ja schon immer ein Kriterium für Nachrichten. Nur die neueste Nachricht war die interessante Nachricht. Auf der anderen Seite gilt ja auch heute noch, es muss stimmen, was man da so meldet. Wie hält man diesen Spagat zwischen Schnelligkeit und Seriosität und Genauigkeit aus?
Nun, zum einen ist es ein bisschen leichter geworden, weil die Agenturen besser geworden sind. Wir hatten früher viel stärkere Ausreißer auch schon im Material, in den Agenturen. Und das ist eigenartig. Es gibt jetzt weniger Konkurrenz bei den Agenturen, aber sie sind inhaltlich besser geworden. Es gibt selten Falschmeldungen. Das ist das eine. Und was einen selbst anlangt als Nachrichtenmensch, man muss halt mit seinem gesunden Menschenverstand und seiner Erfahrung drangehen, uns prüfen und notfalls auch bereit sein, etwas einfach mal liegen zu lassen und später zu machen, wenn es sich besser geklärt hat.
Können Nachrichten eigentlich tatsächlich neutral, ausgewogen und objektiv sein? Oder ist das zu viel verlangt, weil es sind ja Menschen, die Nachrichten machen?
Man kann sich diesen Werten nähern. Man kann es nicht voll hundertprozentig wahrscheinlich erfüllen, aber man kann sich vor allen Dingen über Zeitstrecken nähern. Mit dem Ausgewogen ist natürlich immer so ein Problem, bei kurzen Nachrichten ausgewogen zu sein. Aber man kann ja auch sagen, ausgewogen über eine gewisse Zeitstrecke. Also im Bundestag haben wir jetzt 2 Koalitionsparteien und 4 Oppositionsparteien. Die können nicht alle 6 mit ihren Positionen jede Stunde drankommen. Aber man kann das ja auch mal verteilen. Nur unter dem Strich muss es dann, denke ich, irgendwo stimmen.
Gibt es denn Dinge, die dir am derzeitigen Journalismus, am Medienbetrieb so ganz und gar nicht gefallen?
Ja, natürlich. Und die kritischen Dinge sieht man ja oft schärfer als vielleicht Dinge, mit denen man zufrieden ist. Also was mich stört, ist erstens die starke Mainstream-Orientierung. Wir müssen viel mehr hinterfragen, denke ich, Themen auch nicht den Rändern, den politischen Rändern überlassen. Interessanterweise kommen sehr oft von politischen Rändern ja richtige Beobachtungen oder Fragestellungen. Die Antworten sind oft sehr krus. Und ich glaube, es ist eine Fehleinschätzung, wenn man dann aus gut gemeinten Gründen meinetwegen diese Dinge eher ein bisschen ausblendet, hintanstellt und damit eigentlich letztlich aber über längere Sicht den roten Teppich den Rändern ausbreitet. Das wäre das eine. Dann auch die Reflexion der eigenen Rolle. Wir müssten uns immer wieder klar werden, was wir da eigentlich treiben und der Grenzen, damit man nicht die Grenzen überschreitet, sich selbst als Politiker fühlt, als Journalist. Und das wurde ja relativ klar in der letzten Woche in der ARD mit den Gladbeck-Reportagen, was da passieren kann. Sowas ist Gott sei Dank an der Saar in dieser Schärfe nicht möglich. Aber wir hatten schon kleine Sündenfälle, wenn ich an die Rotlicht-Affäre denke oder auch an die Jamaika-Koalition. Da haben viele ihre Grenzen schon ein Stück weit überschritten. Und schließlich das Letzte vielleicht, das trifft nicht uns Journalisten, aber ich glaube, dass die Medienkunde in den Schulen viel stärker Beachtung finden sollte, als es bis jetzt ist. Möglicherweise mit einem eigenen Fach für ein Jahr. Oder auch als Querschnittsaufgabe, aber dann ist meistens die Gefahr da, dass es doch nicht gemacht wird. Aber es ist so wichtig geworden, mit Medien richtig umzugehen und Medien zu schätzen, dass man das einfach nicht in der Schule so nebenher machen sollte.
Ein wichtiges Stichwort im Berufsleben beim Saarländischen Rundfunk war ja der englische Begriff Newsroom für dich, andernorts auch aktueller Tisch genannt. Was genau ist das, ein Newsroom, und was bringt er unserer Kundschaft, also den Zuhörern, Zuschauerinnen und der Internetnutzerschaft?
Nun, was ist das? Es gibt sehr viele Einzelgewerke, die dort gemacht werden oder erledigt werden. Aber vielleicht das Wichtigste ist, dass täglich sich alle Programme des Hauses ein bisschen abstimmen, informieren, was sie tun, gegebenenfalls ihre Möglichkeiten bündeln, um nicht Doppelarbeiten zu machen, aber auch Anregungen und gegenseitig sich kritisieren. Damit steigt halt die Qualität durch die Zusammenarbeit. Die Ressourcen werden schonender eingesetzt, was wiederum letztlich nicht nur dem Programm zugutekommt, sondern natürlich auch letztlich den Kosten und damit auch den Gebühren. Und es verhindert auch, dass ein Teilmedium, eine Welle zum Beispiel, ein Thema ganz übersieht. Solche Dinge könnten ja sonst auch passieren oder zu stark gewichtet durch den gegenseitigen Austausch. Abgesehen davon kann man dann auch mehr gemeinsam machen, zum Beispiel die Thementage, und damit den SR als Ganzes wieder stärker sichtbar machen.
Michael Kuderna, lange Jahre Chef der Landespressekonferenz hier im Saarland. Das klingt nun so im Gegensatz zu Newsroom und den ganzen hippen neuen Internetmedien und Crossmedialität eher etwas angestaubt. Was genau macht denn so eine Landespressekonferenz unverzichtbar? Ich dachte immer, die wichtigen Sachen lese ich heute bei Twitter.
Ja, die Landespressekonferenz tritt ja letztlich nicht in Erscheinung am Schluss, also indem sie irgendwelche Meldungen macht oder Reportagen, sondern es geht ja um die Produktionsbedingungen vorher, also das Zusammenleben von Partnern und Journalismus in geregelte Bahnen zu lenken und vernünftig zu organisieren. Das hilft beiden, das hilft sowohl den Partnern als auch den Medien. Und ganz selten hilft es auch, dass die Medien gemeinsam bei Problemen auftreten, Hintergrundgespräche organisieren oder mit jemandem auch einmal Tacheles reden, wenn es nötig ist, wenn jemand eben gegenüber den Medien sich unfair falsch verhält.
Die Landespressekonferenz, so ein bisschen als Ansporn, verleiht ja auch einen Preis an Politikerinnen oder Politiker, die, sagen wir mal, ein gutes Verhältnis mit den Medien haben. Hat das was gebracht? Hat das was geholfen?
Ich weiß es nicht, aber es ist zumindest ein sehr angesehener Preis, weil es ihn nur einmal pro Jahr gibt und nur eine Person. Wir kriegen schon immer Hinweise, wer doch eigentlich fällig wäre oder sonst was. Und das spielt bei uns aber überhaupt keine Rolle. Aber sicher sollte es ein Ansporn sein. Nicht jeder Preisträger hat sich nachher in dem Sinn würdig erwiesen, dass er sich auch später den Medien gegenüber immer fair verhalten hat. Aber es gab auch einige Jüngere zum Beispiel, die dann ein Leben lang daran dachten oder bis heute sagen, Mensch, ich habe diesen Preis bekommen, und im Unterbewusstsein wird da mit Sicherheit auch etwas mitspielen, dass man es gut findet, wenn man mit den Medien vernünftig zusammenarbeitet. Das heißt nicht, dass man eine zu enge Freundschaft miteinander hat.
Der Preis ist ja nach einem Tier benannt, dem Nachrichtenjournalisten und Journalistinnen so gar nicht begegnen wollen, der Ente. Das ist nämlich in der Fachsprache die Falschmeldung.
Ja, also ich würde sagen, goldene Ente ist ja ein Paradox in dem Sinn, wenn man Falschmeldungen Gold betrachtet und damit ein bisschen was Augenzwinkerndes. Man muss nicht alles bierernst nehmen.
Überhaupt die saarländische Landespolitik. Aktuell ist sie ja ein wenig aufgeladen mit bundespolitischem Glanz, scheint in gewisser Weise auch eine Talent- und Kaderschmiede zu sein. Wie spannend ist es aber in Wirklichkeit, sich jeden Tag mit regionalen Themen zu beschäftigen?
Und auf der regionalen Ebene werden die großen Themen ja konkret. Insofern ist es wirklich interessant und gut. Es ist einfach was anderes, ob man über den Bundestag diskutiert, über Armut, oder ob man eine Reportage aus dem Saarland über die Tafeln hört. Da wird es richtig interessant und konkret und trifft die Lebenswirklichkeit der Menschen. Abgesehen davon, die Gefahr, dass es zu provinziell wird, ist im Saarland wenig gegeben, weil wir ja auch sehr stark an Saarlux-Interesse haben und damit auch einen Blick erweitern und bis hin in Europathemen sehr stark gehen können.
Was war denn das spannendste journalistische Thema im Berufsleben des Michael Kuderna?
Also mit der Frage tue ich mich schwer, weil man einfach durch die tägliche Gehetztsein so ein Thema gar nicht einfach identifizieren kann. Mir fallen vielleicht zwei Sachen ein, die mir besonders interessant waren. Das eine war die Zeit, als es um Abrechnungsbetrügereien bei Ärzten gingen, und dort speziell um den Aspekt Privatkassen oder gesetzliche. Interessant, dass einfach ausgerechnet bei privaten Kassen, wo man meint, die müssten besser auf ihr Geld aufpassen, die größte Nonchalance herrschte und auch die leichtesten Betrügereien möglich sind, nicht in der gesetzlichen Gang. Also das fand ich spannend. Und das zweite Spannende war sicher die Zeit der Jamaika-Koalition, sowohl wie sie zustande kam, als auch wie sie gebrochen ist, und drittens, wie die Medien das Ganze begleitet haben. Aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es eher für mich eine interessante Grundfrage über die Jahrzehnte hinweg, was hält unsere Gesellschaft eigentlich zusammen, die dann immer wieder mitspielt? Also sind es Werte oder sind es Regeln? Ich habe bis heute keine endgültige Antwort.
Generell wird ja von einer Krise des Journalismus gesprochen. Aktuell, es geht dabei vor allem um Verlust, um Vertrauensverlust, um Prestigeverlust, um Reichweitenverlust auch. Hat sich unser Begriff vom Journalismus als unverzichtbarer vierter Gewalt, ich weiß, das ist eine hehre Frage, etwas abgenutzt in den letzten Jahrzehnten?
Also der Begriff vierter Gewalt, der stört mich, muss ich echt sagen. Es ist etwas Anmaßendes da drin. Die anderen Gewalten, die erste und zweite zumindest, sind gewählt. Die Justiz zum Teil jedenfalls auch. Jeder kann sich Journalist nennen, ist ein ungeschützter Beruf. Also es ist schon etwas anmaßend und mit Gewalt sowieso. Ein bisschen Demut täte uns da ganz gut. Aber andererseits, es wird immer wichtiger, die Kontrollfunktion der Medien wird immer wichtiger in der Zeit, in der wir immer mehr Zersplitterung haben, in der Manipulationsversuche zunehmen. Also ich denke, da sind wir unverzichtbar und werden das auch bleiben.
Stichwort Unverzichtbarkeit. Letzte Frage. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der saarländische Rundfunk. Unverzichtbar ist er gewesen, unverzichtbar ist er, wird er auch unverzichtbar bleiben.
Also wer in längeren Zeiträumen denkt, auch in der Politik zum Beispiel, der weiß, eine Verflachung schadet letztlich der Demokratie. Natürlich können Private auch gute und hochwertige Informationssendungen machen, aber sie sind entweder werbefinanziert, abofinanziert oder mit Sponsoring getragen und da kommen sie ganz schnell in eine Grauzone und auch zu einer Banalisierung. Also ich denke, wir brauchen einen stabilen, verlässlichen und um Objektivität bemühten Informationsjournalismus und der ist bei Öffentlich-Rechtlichen am besten aufgehoben.